Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von AT Reloaded. Eine Folge Klartext Strafrecht Fälle. Und wir werden uns näher anschauen, etwas, was Studierenden immer wieder Probleme macht, nämlich den Rücktritt vom Versuch in allen möglichen Varianten und werden auch dazu Fälle bringen, fangen aber dann mit der Theorie an. Wir, das heißt, das bin ich, Ingeborg Zerbes. Sie kennen ja meine Stimme bereits. Und, aber eine neue Stimme wird auch am Mikrofon sein, das ist mein neuer Kollege und Mitarbeiter Leo Koronek.
Hallo, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Und Sarah Obino, wie immer, an den Reglern.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, also, Rücktritt vom Versuch. Was ist beim Rücktritt vom Versuch? Wesentlich, erstens einmal natürlich, es muss ein Versuch vorliegen. Klar, werden Sie sagen, aber es wird oft verwechselt. Also es ist ganz wichtig, es muss lediglich ein Versuch vorliegen. Es darf noch keine Vollendung sein und es darf auch noch nicht mehr eine Vorbereitungshandlung sein. Ja? Es gibt die Vorbereitung mit Vorbereitungshandlungen, bei denen man gewöhnlich straflos ist, wenn man sie nicht in einen weiteren Versuch kippen lässt. Ab dem Versuch besteht Strafbarkeit für Versuch nach § 15 und bei Vollendung ist natürlich kein Rücktritt vom Versuch mehr möglich, sondern nur in dem Teil Versuch. Was heißt Versuch? Nach § 15 heißt es, den vollen Tatentschluss ist gleich Tatbestandsvorsatz, wie er im Delikt verlangt ist, zu haben, Punkt 1. Und zweitens einmal diesen Entschluss, also diesen Tatbestandsvorsatz, auch tatsächlich in einer zumindest der Ausführung unmittelbar vorangehenden Handlung zu betätigen. Wir haben also ein subjektives Merkmal, den Entschluss ist gleich Tatbestandsvorsatz. Die Tat wird aber eben nicht so, wie sich der Täter das vorstellt, in seinem Entschluss zu Ende gebracht, sondern er scheitert. Er scheitert aber, hat bereits eine ausführungsnahe Handlung gesetzt. Wir haben hier einen Versuch. Wenn das Delikt vollendet ist, dann ist natürlich kein Rücktritt vom Versuch mehr möglich, aber unter Umständen eine sogenannte tätige Reue. Für die Vermögensdelikte allgemein geregelt in § 167 und für einzelne Delikte auch noch, insbesondere bei den Vorbereitungsdelikten, wenn man ein Vorbereitungsdelikt wie zum Beispiel verbrecherisches Komplott, man vereinigt sich mit anderen, man verabredet sich, etwa einen Mord zu begehen und es hat sozusagen einen Komplott begangen und dann nimmt man aber von diesem Mord Abstand. Ja, und versucht ihn nicht einmal, dann haben wir auch eine Art tätige Reue, speziell geregelt, also im Zusammenhang mit 277, verbrecherisches Komplott.
Aber ja. Näheres dazu dann gerne in der Podcast-Folge, haben wir schon gemacht, in den Strafrechtsbegriffen von A bis Z. X wie X beliebig ist die Folge, da haben wir die Abgrenzung zu den Vorbereitungshandlungen.
Ah, ja genau, also wir haben dazu eine eigene Podcast-Folge, das heißt, das müssen wir nicht länger vertiefen. Was wir vielleicht nur noch ansprechen könnten, ist bei 167, wenn Sie sich die tätige Reue ansehen, dann ist es formuliert, jemand macht den Schaden wieder gut, den Vermögensschaden, den er bereits vollendet hergestellt hat, bevor die Behörde von seinem Verschulden erfahren hat. Zwar nicht gezwungen, aber wenngleich auf Andringen des Verletzten. Das heißt, wenn man vom Verletzten aufgefordert wird, den Schaden wieder gut zu machen, ja, dann kann man noch tätige Reue, in den Genuss einer tätigen Reue ist gleich Straflosigkeit nach Vollendung gelangen. Beim Versuch, das werden wir dann im Laufe dieser Folge auch erörtern, ist es ein bisschen schwieriger, zurückzutreten und straffrei zu werden, weil die Freiwilligkeit, die dort geregelt ist, traditionell einen viel engeren Anwendungsbereich hat. Man kann natürlich rechtspolitisch überlegen, ob das einen Sinn macht, zwischen Versuch und tätiger Reue in der Form zu unterscheiden, dass die tätige Reue also nach Vollendung großzügiger möglich ist als der Rücktritt vom Versuch. Ich fände es eigentlich stimmiger, wenn das beides ein ganz normales Freiwilligkeitserfordernis beinhalten würde, beziehungsweise die Freiwilligkeit, die Art der Freiwilligkeit, ohne dazu gezwungen zu sein, in der Bedeutung gleichgesetzt werden würde wie die Freiwilligkeit beim Versuch. Wird aber nicht gemacht, aber ich habe auch schon Aufsätze gelesen von Kollegen, die dafür plädieren, das zu tun. Rechtspolitisch stünde das eigentlich nahe. Und diese ganzen oder alle diese Theorien, die Sie kennen zum Ladendiebstahl, mit Abgrenzungen, wann ist ein Ladendiebstahl bloß versucht, wann ist er vollendet, haben letzten Endes den Hintergrund, wie der Täter da straffrei wieder rauskommen kann. Entweder durch Rücktritt vom Versuch mit dem Freiwilligkeitserfordernis oder, wenn man die Vollendung, je früher man die Vollendung annimmt, desto leichter kann er dann eigentlich straffrei werden, weil die tätige Reue eben nun mal nach Vollendung etwas leichter möglich ist.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das wir heute besprechen. Und wir sind noch nicht einmal bei unserem eigentlichen Thema, beim Rücktritt, sondern nur bei den Abgrenzungen zu den anderen. Vielleicht kann man sich so einfach merken, tätige Reue, Unterschied zum Rücktritt, zum Versuch, ist der Rücktritt, ist, wenn das Delikt noch nicht vollendet ist, tätige Reue ist nach Vollendung, eine nachträgliche Aufhebung. Auch nur für manche Delikte möglich, die sind aufgezählt um 167 und weiter auch noch bei einzelnen Delikten später, da steht es dann immer dabei. Dann schauen wir uns jetzt konkret den Rücktritt vom Versuch an, unser heutiges Thema, nämlich finden wir den im Paragraph 16 StGB. Da gibt es mehrere Handlungen, die möglich sind für den Rücktritt. Wir haben einmal im Paragraph 16 Absatz 1 die Aufgabe der Ausführung, dann das Verhindern, das ist vor allem relevant, darauf werden wir ganz am Ende der Folge zu sprechen kommen, wenn mehrere Beteiligte sind oder wenn der Erfolg abgewendet wird. Also Sie merken schon, es werden unterschiedliche Fälle angesprochen, je nachdem, wie weit der Versuch schon fortgeschritten ist. Außerdem ein bisschen ein Spezialfall im Paragraphen 16 Absatz 2 geht es darum, dass der Täter sich nur ernstlich bemüht, den Erfolg abzuwenden, auch wenn er gar nicht kausal dafür wird. Aber wir werden das jetzt noch genauer besprechen.
Ja, vielleicht um diese verschiedenen Varianten, die, wenn man sie so liest, einmal nicht von selber eingängig sind. Ja? Um diese Varianten zu deuten und den rechtspolitischen Hintergrund zu erkennen, hilft es wohl auch, den Sinn des Rücktritts, also die Idee hinter der Strafbefreiung durch Rücktritt, sich vor Augen zu führen. Letzten Endes geht es darum, dass der Täter ein verdienstliches Verhalten setzt. Ja? Es gelingt ihm der Erfolg nicht und er muss sozusagen, der Erfolg darf auf keinen Fall eintreten, sonst haben wir eine Vollendung. Ja? Er muss sozusagen er muss jetzt sozusagen positiv agieren und zwar subjektiv, aus seiner subjektiven Sicht, ein verdienstliches Verhalten setzen. Das steht dahinter. Also wir haben die Ausführung, wie der Kollege Koreneck gesagt hat, das Aufgeben der Ausführung und den Erfolg abwenden und ein freiwilliges und ernstliches Bemühen zur Abwendung des Erfolges, der aber sowieso nicht eintritt. Und dann lassen wir mal die Beteiligung mehrerer noch weg, die machen wir dann am Schluss noch einmal. Jetzt betrachten wir den Rücktritt eines Einzeltäters. Aufgeben der Ausführung, Erfolg abwenden. Die zwei Rücktrittskategorien, die nehmen wir jetzt näher in den Blick. Und hierfür dient sehr gut ein Begriffspaar, das im Gesetz so nicht verankert ist, aber das in der Lehre und in der Judikatur auch so vorkommt, das Begriffspaar unbeendeter Versuch, beendeter Versuch. Ein unbeendeter Versuch ist ein Versuch, bei dem der Täter, nachdem er die Versuchshandlung gesetzt hat, davon ausgeht, er müsste, damit dieses Delikt noch verwirklicht wird, so wie er sich das vorstellt, weiterhandeln. Er hat schon eine Versuchshandlung gesetzt, aber er müsste weiterhandeln, damit es noch einmal sozusagen, damit er zu seinem Ziel kommt. Wenn er diese Situation sich zumindest vorstellt, ja, sich zumindest vorstellt, das genügt, subjektive Situation des Täters im Zeitpunkt des Rücktritts, dann kann es mitunter genügen, die Ausführung aufzugeben. Rücktritt nach § 16 Absatz 1 Fall 1, die Ausführung aufgeben. Dann kann, wenn er sieht, ich müsste noch weiter handeln, um zu meinem Ziel zu kommen, dann müsste er noch Aktionen setzen und auf diese verzichtet er. Und das tut er freiwillig. Freiwilligkeitserfordernis ist für alle Rücktrittsvarianten entscheidend. Das machen wir aber am Schluss. Also vorher noch die Rücktrittsvarianten.
Das können Sie sich gleich merken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist im ganzen Rücktritt steht immer im Vordergrund, was sich der Täter denkt. Was der Täter für möglich hält, was im Kopf des Täters vor sich geht, das zieht sich durch alles, was wir jetzt weiter besprechen werden.
Genau so ist es. Also nur ein Verhalten ist verdienstlich, bei dem der Täter subjektiv davon ausgeht, dass er es dabei belässt, dass es nicht zur Vollendung kommt. Ja? Und das kann nur sein, wenn er im Kopf hat, der Erfolg wird eintreten, wenn ich nicht. Ja? Und das wenn ich nicht, das ist das, was wir weiter besprechen werden. Der Blickwinkel des Täters ist deswegen wichtig, weil ihm soll ja das er soll sozusagen den Verdienst leisten. Das heißt, wir müssen von seiner subjektiven Sicht der Dinge ausgehen, Punkt 1, im Zeitpunkt des Rücktritts. Das ist auch noch entscheidend. Im Zeitpunkt des Rücktritts, was sieht er über den Stadium, über die Phase seines Weges zu einer möglichen Vollendung? Was erkennt er? Und da muss er entsprechend agieren. Die Ausführung aufgeben, der unbeendete Versuch.
Da gibt es noch einen Sonderfall, würde ich einmal sagen, einen unbeendeten Versuch. Nämlich, wenn wir uns anschauen, was es heißt, rein sprachlich die Ausführung aufgeben. Im Aufgeben steckt schon drinnen, dass der Täter eine gewisse Entscheidungsmacht hat, also auch noch die Möglichkeit hat, weiterzumachen. Da gibt es die Konstruktion, die steht zwar auch nicht im Gesetz, aber den fehlgeschlagenen Versuch. Der fehlgeschlagene Versuch, der hat der Täter wieder aus seiner Sicht subjektiv nicht die Möglichkeit, weiterhin zu handeln. Wenn er nicht die Möglichkeit zu handeln, kann er die Handlung aber auch nicht aufgeben, weil aufgeben ist eine Entscheidung. Da sind wir beim Handlungsbegriff wieder im Strafrecht. Also es ist, wenn der Täter subjektiv der Meinung ist, er kann nicht mehr weiter handeln, kann er die Handlung nicht aufgeben. Wir haben einen fehlgeschlagenen Versuch und keine Straffreiheit.
Ganz genau. Also die Ausführung aufgeben könnte er bei einem unbeendeten Versuch. Wenn er aber erkennt, im Rücktrittszeitpunkt, stimmt, ich habe noch nicht alles getan, um zur Vollendung zu gelangen. Wenn er gar nichts mehr tun könnte, um das zu tun, ja, dann ist das nicht verdienstlich. Dann wird sozusagen ihm aufgegeben, aber er gibt nicht selbstbestimmt auf. Das heißt, der fehlgeschlagene Begriff ist ein Begriff, der gehört als Abgrenzung zur Rücktrittsmöglichkeit, die Ausführung aufzugeben. Fehlschlag ist immer nur zu denken oder zu überprüfen bei einem noch unbeendeten Versuch. Der Täter hat noch nicht alles getan, aus seiner Sicht noch nicht alles getan, um zur Vollendung zu kommen. Und wenn er gar nicht mehr kann aus seiner Sicht, dann ist es auch noch ein Fehlschlag und es ist kein strafbefreiendes Aufgeben, ja? Sondern er wird gezwungen aufzugeben. Zur Freiwilligkeit kommt man bei so einem Versuch gar nicht, sondern wir haben kein Aufgeben im Sinn der Sprache, Aufgeben einer kann man nur, was man noch machen könnte. Sonst gibt man es nicht auf, sonst wird es verhindert. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Zweiter Kontrastbegriff ist der beendete Versuch. Und beim beendeten Versuch, da hat der Täter seine Versuchshandlung gesetzt und er geht, nachdem er diese Versuchshandlung gesetzt hat, davon aus, die werde, ohne dass er noch einen Finger rühren muss, in den Erfolg münden. Davon geht er aus. Wenn er sagt, na wunderbar, dann handle ich nicht weiter, ich gebe jetzt die Ausführung auf, ja, das ist ja nicht verdienstlich. Wenn nach seinem Eindruck, nach seiner Denke, sowieso der Erfolg eintreten würde oder sogar tatsächlich wird, wenn er sich nicht darüber irrt, sondern es ist tatsächlich so, dann ist es natürlich nicht verdienstlich, einfach aufzuhören zu handeln. Dann ist was anderes verdienstlich und das ist jetzt § 16 Absatz 1 Fall 3, den Erfolg abwenden. Der Erfolg, der sozusagen ansteht, der Täter hat alles gemacht, damit er eintritt. Und das kann er jetzt, da kann er strafbefreiend zurücktreten, indem er einen sogenannten Contrarius Actus setzt, indem er diesen Erfolg verhindert.
Also wenn der Täter in der ganzen Kausalitätskette von der Abwendung des Erfolgs kausal tätig wird, wenn das ohne nichts passiert wäre, Sie wissen die Conditio sine qua non, dann haben wir die Erfolgsabwendung im Sinne von 16 Absatz 1 Fall 3.
Also, noch einmal zur Zusammenfassung, weil es sind so schwierige Begriffspaare, die da herumfliegen. Ja? Unbeendeter Versuch ist ein Versuch, bei dem der Täter im Rücktrittszeitpunkt zumindest denkt, er müsse noch weiterhandeln oder er hat noch nicht alles getan, um die Tat zur Vollendung zu bringen, mit der Abgrenzung, wenn das ein fehlgeschlagener Versuch ist, sprich er gar keine Möglichkeit mehr sieht, weiter zu handeln, dann ist es kein Aufgeben der Ausführung in diesem Sinn des Rücktritts vom unbeendeten Versuch. Gegensatzbegriff ist der beendete Versuch mit der Abwendung des Erfolges, der in den Augen des Täters, auch wenn er nicht weiterhandeln würde, sowieso eintreten würde. Und dazu kommt jetzt eine Variante zur Ergänzung.
Weil Sie haben jetzt vielleicht gemerkt, also wir sprechen die ganze Zeit von der subjektiven Sicht des Täters. Es geht darum, dass er ein verdienstliches Verhalten setzt, dass er sich selbst nach einer Theorie selbst resozialisiert und deswegen überhaupt kein Strafbedürfnis mehr besteht von Seiten des Staates. Jetzt hätten wir aber mit dem Erfolg der Handlung ein objektives Kriterium. Da gibt es aber jetzt den Paragraph 16 Absatz 2, der wieder zurück auf die subjektive Seite kommt für den Täter, nämlich wenn der nur glaubt, dass er den Erfolg abwendet. Also wenn er sich ernstlich bemüht, wenn diese innere Resozialisierung stattfindet und er sich ernstlich bemüht, den Erfolg, den er vermeintlich verursacht hat, abzuwenden, in Unkenntnis dessen, dass der Erfolg sowieso nicht eintritt, ja, dann wird er auch straffrei nach § 16 Absatz 2. Also es geht wirklich wieder nur darum, ist der Täter der Meinung, dass er die wichtigen und richtigen Schritte setzt, um diesen Erfolg abzuwenden. Das Objektive ist aber gar nicht so wichtig.
Das Objektive ist natürlich insofern wichtig, dass das Opfer sowieso überlebt. Also wenn man jetzt von Tötungsdelikten ausgeht, Tötungsdelikte sind so schön bildhaft und deswegen werden wir jetzt immer wieder von Tötungsdelikten ausgehen, weil es ist so irgendwie so eindeutig, Erfolg kann eintreten, der Erfolg ist ganz klar abgrenzbar von anderen und so weiter. Deswegen werden wir jetzt an die Tötungsdelikte uns halten. Noch einmal, um das auf den Punkt zu bringen, wir haben die Variante eines beendeten Versuchs, aber, also beendet, so wie der Kollege Korinek gesagt hat, aus dem Blickwinkel des Täters. Darauf kommt es nämlich immer an. Aus dem Blickwinkel des Täters ist der Versuch beendet. Das heißt, er glaubt, ohne dass er weiterhandeln müsste, wird sowieso die Vollendung eintreten. In Wahrheit aber, das ist jetzt dieser Fall, über den wir sprechen, oder diese Variante, über die wir sprechen, in Wahrheit überlebt das Opfer sowieso. In Wahrheit tritt der Erfolg aber sowieso nicht ein. Entweder weil andere helfen oder weil das Opfer nur leicht verletzt ist. Und wir kommen dann eh noch zu einem genaueren Fall. Dann genügt es, wenn der Täter in seinem beendeten Versuch, subjektiv ist es ja so, und das genügt, sich bemüht, einen Erfolg, an dessen Eintritt er glaubt, zurückzunehmen. Und der Erfolg tritt sowieso nicht ein, aber nicht. Er wird nicht kausal in dem Bemühen, er wird nicht kausal in seinem Handeln, aber er denkt, er wird kausal. Wichtig ist, Achtung, es muss natürlich das Opfer trotzdem überleben, beziehungsweise, oder abstrakt gesagt, es darf das Delikt trotzdem nicht vollendet werden. Weil ein Bemühen und die Vollendung tritt trotzdem ein, ja, das ist kein Versuch mehr, dann haben wir eine Vollendung. Zusammenfassend also die Prüfschritte. Erster Blick, was sieht der Täter subjektiv, was hat er für einen Eindruck von seiner Situation nach seiner Versuchshandlung. Er glaubt, der Erfolg wird jetzt eintreten. In Wahrheit, zweiter Gedanke dazu, tritt dieser Erfolg aber ohne dies nicht ein. Warum auch immer, vielleicht weil es nur ein Streifschuss ist, vielleicht weil andere helfen, wie auch immer. Dritter Prüfschritt ist, hat sich der Täter freiwillig, heißt freiwillig und ernsthaft, also im Nichtwissen über diesen Umstand, bemüht, den Erfolg abzuwenden. Darauf kommt es an. Und, Achtung, nicht Reinfall, der Erfolg muss wirklich ausbleiben, weil wenn der Erfolg eintritt, haben wir eine Vollendung.
Wir haben jetzt noch ganz kurz das Schlagwort Freiwilligkeit gehört. Das finden Sie auch im Gesetzestext, steht es immer wieder, der Rücktritt muss freiwillig sein. Freiwillig heißt nur aus autonomen Motiven, sagen wir da. Das heißt aus Motiven, die aus dem Täter selbst herauskommen und nicht bedingt sind durch Zwänge oder von außen. Das wären heteronome Motive.
Also es geht, das kann man jetzt, da gibt es dann verschiedene Zugänge dazu, die sind unter der uralten Floskel-Franck'sche Formel, also wir denken jetzt uralt, sage ich deswegen, weil es stammt aus der Weimarer Republik, diese Franck'sche Formel, wird aber trotzdem noch so zitiert. Es ist nicht weiter wichtig, der Zugang ist derjenige, der Täter könnte, was die äußeren Umstände betrifft, noch zum Ziel kommen. Ja? Und dann gibt es die Roxin'sche Formel, auch er ist ein älterer Strafrechtler, also beide sind nicht mehr am Leben, aber auch die Roxin'sche Formel ist sehr berühmt geworden als Zugang. Es wird aus einer Änderung der äußeren Umstände wird es unvernünftig weiterzuhandeln, auch wenn es vielleicht noch möglich wäre. Autonome Motive heißt keine Bestimmung von außen. Wenn ein Dieb die Polizeisirene draußen hört oder hört den Wohnungseigentümer hereinkommen und er gibt dann seine in den Chancen massiv verschlechterte Ausführung auf und unterlässt eben diesen Diebstahl. Ja? Er gibt den begonnenen Diebstahl auf, weil seine Situation, sich damit durchzukommen, ohne Entdeckung, ja, wesentlich verschlechtert hat, dann fehlt die Freiwilligkeit. Das muss man einfach sagen, wenn er sagt, wenn er Skrupel bekommt, wenn ihm das Ganze zu anstrengend wird, wenn er plötzlich eine Panikattacke bekommt, dann sind das alles autonome Motive. Es müssen keine moralisch hochstehenden Motive sein. Es geht darum, ist es ein Prozess im Täter selber oder ist es von außen motiviert? Das ist der Unterschied. Welche Formel Sie da auch immer einsetzen. Ja, also man kann sich damit helfen und es wird auch manchmal so bei der Prüfung gefragt, aber in Wahrheit gehen die beide Formeln in die gleiche Richtung. Es hat sich die Situation massiv verschlechtert. Jetzt machen wir endlich zu diesen vielen theoretischen Erzählungen eine echte Erzählung, nämlich eine Fallerzählung.
Wir haben im Fall die Melinda. Die Melinda hat einen Ex-Freund, den Egon, mit dem gibt es ganz, ganz böses Blut. Sie will wirklich extreme Rache an ihm nehmen, sie will ihn umbringen. Sie organisiert sich irgendwo eine Pistole mit und jetzt wird's ein bisschen, jetzt passen Sie auf, es ist genau eine Patrone in dieser Pistole und jetzt haben wir ein paar Varianten. In der Variante Nummer 1 legt sie sich auf die Lauer vor der Haustür von ihrem Ex-Freund und wartet darauf, dass er rauskommt, mitten in der Nacht und dann kommt er raus und sie zielt schon auf ihn drauf, sie müsste nur noch abdrücken und schafft es dann aber doch nicht. Also dann kommen dann trotzdem aus ihr selber heraus, schafft es einfach nicht. Also einen Menschen zu töten natürlich ist eine Hürde, sie schafft es nicht, sie rennt nach Hause, der Egon hat nie mitbekommen, dass sie überhaupt da war.
Also Tötungshemmung, das ist sehr realistisch. Ja? Jemand hebt bereits die Waffe, zielt und schafft das nicht. Ja? Das ist eigentlich die normale Reaktion bei Menschen, wenn sie nicht sozusagen tötungsgeschult sind.
Oder klassisches autonomes Motiv.
Ja, klassisch autonom, egal. Und wenn sie eine Panikattacke bekäme und wirklich, also persönlich geht es ihr selber aus autonomen Beweggründen in ihr schlechter damit und sie schafft das nicht, einen Menschen zu treffen mit einer Waffe, ja, persönlich, ja, dann ist es ein, die Ausführung aufgeben. Warum? Sie hat einen zum Versuch angesetzt, sie zielt mit ihrer geladenen Waffe auf einen Menschen, den sie vor sich hat. Das ist eindeutig bereits eine ausführungsnahe Handlung. Knapp eine Sekunde vorm Abdrücken. Ausführungsnahe
Handlung. Der Versuch hat schon angefangen und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, ob sie zurücktreten kann.
Und kann sie zurücktreten und welche Rücktrittsform ist es? Sie hat eben noch nicht alles getan, tatsächlich und auch in ihrer Vorstellungswelt, sie hat noch nicht alles getan, um zur Vollendung zu kommen. Es genügt also für den straffreien Rücktritt, dass sie die Ausführung aufgibt und dass sie freiwillig ist, haben wir ja bereits gesagt. Also das ist ein Rücktritt, wenn man es jetzt in Nummern zusammenfasst, § 16 Absatz 1, Fall 1.
Und der Vollständigkeit halber, sie könnte handeln. Also es ist auch kein fehlgeschlagener Versuch.
Richtig, das
sie
ist auch
noch
wichtig.
Sie hat die Möglichkeit, weiterzuhandeln, tut es aber nicht.
Genau. Also unbeendeter Versuch, aufgebende Ausführung ist noch möglich und findet auch statt durch die Handlungsmöglichkeit, die sie nach wie vor behält.
Und Straffreiheit.
Und Straffreiheit als Ergebnis, ganz genau. Zweite Fallvariante, sie schießt auf ihn, tatsächlich, also sie zielt, drückt ab, aber ein Schuss geht an seinem Arm, streift den Arm, sie rennt davon. So, auch hier haben wir einen unbeendeten Versuch. Warum? Sie hat ja diesen Tötungsvorsatz, der ist ja nicht verwirklicht worden. Sie hat ihn am Arm getroffen. Der Versuch ist unbeendet, sie hat nur eine Patrone und jetzt haben wir die Abgrenzung. Dass sie nicht mehr weiterhandelt, ist kein Aufgeben der Ausführung. Dass sie nicht mehr weiterhandelt, ist das Gebot der Stunde. Sie kann gar nicht mehr weiterhandeln. Das heißt, sie ist strafbar für den versuchten Mord, weil sie nur eine Patrone mitgehabt hat.
Dann machen wir noch die nächste Variante. Sie schießt, also sie trifft immer besser. Diesmal trifft sie den Egon tatsächlich. Der fällt blutüberströmt zu Boden. Ist noch nicht tot, aber wird es bald sein, wenn da nicht jemand eingreift. Und da kriegt sie jetzt, da sieht sie das Blut und dann kriegt sie doch Mitleid und was weiß ich. Ruft sofort die Rettung, leistet erste Hilfe, Rettung kommt bald, Egon kann gerettet werden, stirbt nicht, der Tod als Erfolg verwirklicht sich nicht. Wie schaut es da aus?
Da schaut es so aus, da haben wir jetzt einen Versuch, der beendet ist. Warum? Sie hat bereits alles getan, damit der Erfolg eintritt. Also sie hat diese Kausalitätskette bereits in Gang gesetzt. Tatsächlich wäre das auch so. Und dann nimmt sie diesen Erfolg sozusagen zurück durch einen Contrarius Actus. Sie tritt von dem beendeten Versuch durch Erfolgsabwendung zurück, die ihr auch gelingt. Ja, das ist wichtig. Wenn sie jetzt sich nur bemühen würde und der Erfolg tritt aber ein, ja, dann haben wir sowieso eine Vollendung. Pech gehabt. Es gibt sozusagen keinen versuchten Rücktritt, der dann zur Straffreiheit führt. Also es ist da ein tatsächlich gelungener Rücktritt durch Erfolgsabwendung vom beendeten Versuch. Er ist freiwillig, auch aus autonomen Motiven. Aber Achtung, natürlich haftet sie für die Körperverletzung, möglicherweise Körperverletzung mit Dauerfolgen. Man nennt das dann den qualifizierten Versuch. Wenn zwar der Versuch des Mordes, da ist sie zurückgetreten, klare Sache, aber für eine, angenommen, er hat nachher einen schweren Hirnschaden, ja, dann Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen möglicherweise. Für die haftet sie. Aber natürlich die Strafdrohung ungleich geringer. Ja, also beim Mord haben wir bis zu lebenslang. Und das ist ein großer Unterschied, wenn sie nur für die Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen § 85 haftet. Immerhin. Wie hoch ist die Strafe?
Ja, also da hätte man natürlich eine drastisch geminderte Strafdrohung zum Mord, wo es bis lebenslang ist. Hätten wir da jetzt nur mit den schweren Dauerfolgen 1 bis 10 Jahre mit dem Verletzungsvorsatz und dann der schweren Dauerfolge als Folge.
Okay, letzte Variante. Jetzt schießt sie auf den Egon. Tatsächlich bricht der blutüberströmt zusammen. Und sie glaubt aufgrund des Blutes, dass er tödlich verletzt ist. In Wahrheit hat er nur einen Streifschuss Kopf, sagen wir am Kopf, das blutet wie Schwein. Ja?
Ist ohnmächtig geworden.
Ist auch, ja.
Nicht ansprechbar.
Ja, nicht ansprechbar, aber es ist ein Streifschuss, also alles andere als tödlich. Sie glaubt, er sei jetzt tödlich getroffen. Das ist auch ein beendeter Versuch. Warum? Weil sie glaubt, sie hat alles getan, damit es zum Erfolg kommt, damit es zur Vollendung kommt. Und was macht sie? Sie ruft die Rettung, macht Wiederbelebungsversuche bei demjenigen, der ohne dies überleben wird, aber das sie eben nicht weiß. Die Rettung kommt und so weiter. Sie bemüht sich um die Erfolgsabwendung im Unwissen, dass der Erfolg ohne dies nicht eintreten wird. Setzt sie sozusagen einen vermeintlichen Contrarius Actus, indem sie sich freiwillig und ernstlich bemüht um die Erfolgsabwendung, die aber ohne dies unterbleibt. Das ist auch ein beendeter Versuch, weil sie beim Rücktrittszeitpunkt eben glaubt, alles getan zu haben, aber nicht in dem engeren Sinn der tatsächlichen Erfolgsabwendung, sondern im Sinn von 16 Absatz 2, durch freiwilliges und ernstliches Bemühen zur Abwendung des Erfolges, der aber ohne dies nicht eintreten würde. So.
Was sie aber nicht weiß.
Was sie aber nicht weiß, das ist entscheidend natürlich. Körperverletzung bleibt auch hier wieder ein qualifizierter Versuch für die Körperverletzung. Qualifizierter Versuch heißt vollendeter Körperverletzung. Gut, wir sind zwar mit dem Problem Rücktritt vom Versuch noch nicht zu Ende, aber mit dieser Folge sind wir zu Ende. Fortsetzung folgt. Wir haben dann nämlich dieses große, schwierige, etwas abstrakt klingende und umstrittene Problem mit mehraktigen Versuchen oder Versuchen, bei denen mehrere Handlungsvarianten zur Verfügung stehen. Und der Frage, die damit verbunden ist, was heißt denn bei so einer Situation, bei einer mehraktigen Begehung, was heißt bei so einer Situation die Ausführung aufgeben? Die Ausführung aufgeben, auf weitere Handlungen, die zur Verfügung stünden, zu verzichten, ist es ein die Ausführung aufgeben oder ist es ein fehlgeschlagener Versuch? Und ab wann ist es ein fehlgeschlagener Versuch, bei dem man eben nicht mehr die Ausführung aufgeben und zurücktreten könnte? Dazu aber demnächst in einer weiteren Folge. Mir bleibt es jetzt vorerst nur, mich zu verabschieden. Hat Spaß gemacht mit dem neuen Kollegen,
ja,
Leo Körinek.
Darf mich auch verabschieden. Freuen Sie sich auf nächste Folge, da wird es erst richtig kompliziert.